Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert. Moin mit der Free-for-All-Folge und dem Wochenmenü zu KW50. Das ist die Folge, in der wir, kurze Erklärung, nochmal besprechen, was so in der vergangenen Woche los war, einen kleinen Ausblick auf die folgende Woche geben und eine der Folgen aus der letzten Woche quasi so als kleines Schmankerl dann nochmal für alle kostenlos senden. Und die Folge, die dann jetzt kommt, die ihr in voller Länge hören könnt, die hat der Manu aufgenommen, Entschuldigung. Und zwar war das Folge 2082 und da ging es um das schwerste Spiel aller Zeiten, oder Manu?
Genau, wir haben Cuphead besprochen, dieses wunderbare gezeichnete Spiel im Grafikstil der 30er Jahre, bei dem man hauptsächlich gegen Endgegner spielt. Und beim Wort Endgegner fällt mir eigentlich auch sofort Kuro ein von Games Welt, der schon sehr oft bei uns zu Gast war, ein guter Freund des Hauses, großer Dark Souls-Fan. Und da Cuphead immer verglichen wird mit Dark Souls als Plattformer sozusagen, also vom Schwierigkeitsgrad her, habe ich mir gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Folge Cuphead mit Kuro und mir, und wir hören uns danach gleich wieder zum Sonntagsbrunchen und wir reden über den Rest der Woche. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ich mag gern Kaffee, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt, und Kaffee ist auch ein gutes Stichwort, denn mein Gast, der heute da ist, war schon lange nicht mehr zum Kaffee trinken hier, und das passt wie die Faust aufs Auge, weil wir heute über ein Spiel reden, in dem das dynamische Duo aus Kaffeetassen besteht. Guten Morgen, Kuro.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bediene mich einfach mal an der heißen Trinkschokolade.
Du magst keinen Kaffee, oder? Wie war das?
Das ist so wie bei Obelix mit dem Zaubertrank als Kind. So hatte ich mein Kaffeetrauma tatsächlich.
Okay. Aber es ist ja auch nicht ganz klar, ob das Kaffeetassen sind. Da kann natürlich auch heiße Schokolade drin sein. Und über diesen Punkt müssen wir auch reden, dass die aus ihrer eigenen Tasse trinken, meine ich natürlich. Cuphead heißt das Spiel. Mhm. Ein Plattformer, ein sehr schweres Jump'n'Run. Gehen wir gleich in die Details. Was in den letzten Jahren, wenn man so wie wir beide auf Gamescom und Games-Messen unterwegs ist, ein Thema ist, was uns, glaube ich, schon gefühlt seit 5 Jahren begleitet, und jedes Jahr die Frage, wann wird denn Cuphead endlich erscheinen? 2017 sollte das Jahr sein, an dem dieses Spiel endlich rauskommt, exklusiv für die Xbox und den PC momentan. Wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben, weil es von Microsoft dann irgendwann mitfinanziert wurde. Dieses Indie-Studio hat dieses Projekt angefangen, aber in diesem ID at Xbox-Programm da hat es, glaube ich, erst wirklich dann funktioniert, dass es zu einem finalen Spiel wurde. Kuro, beschreib doch mal kurz, was diese Besonderheit ist von diesem Cuphead, warum uns das auf den Messen immer so sofort ins Auge gefallen ist.
Das liegt mit Sicherheit an dem außergewöhnlichen visuellen Stil, der halt an die Max Fleischer Zeichentrick-Arbeiten der 1930er Jahre, die man so von Walt Disney kannte, daran ist es halt angelehnt. Und das Studio, MDHR heißt das, glaube ich, ist ein kanadisches Studio mit vielleicht einer Handvoll Mitarbeiter, oder sind es nicht sogar nur 2? Die haben halt auch Cuphead genau mit dem ähnlichen Arbeitsaufwand halt designt. Also das, was du halt siehst, basiert zwar auf Unity, aber die Art und Weise, wie die Grafiken halt zusammenkamen, ähnelt halt einfach diesem Prozess.
Genau, also diesem ganz, ganz alten Prozess, also diesem wirklich ganz alten mit Hauspapier diese Zeichnungen dann übertragen, und natürlich wurde es digitalisiert, also ich habe da auch ein sehr spannendes Making-of mal gesehen, aber sie haben ganz klassisch auf diesen Leuchtbrettern, die früher benutzt wurden, eben dieses durchsichtige Papier draufgelegt und dann diese Animationsphasen wirklich Bild für Bild handgezeichnet, bevor sie dann gescannt und dann eben am PC koloriert und reingezeichnet wurden. Aber wer Steamboat Willie kennt, also dieser allererste Film, wo Mickey Mouse noch nicht Mickey Mouse hieß, sondern eben Steamboat Willie, wo sie so nett pfeift und mit dem Ärschchen wackelt auf diesem Ruderboot. Wenn ihr das mal gesehen habt, und das ist ja schon relativ bekannt, also die Geburtsstunde von Mickey Mouse, genau dieser Stil und genau diese Atmosphäre als komplettes Plattformerspiel. Wobei das Wort komplett auch immer was war, was mich so ein bisschen an dem Spiel damals gestört hat, weil als das uns damals zum ersten Mal präsentiert wurde, haben wir einen Bosskampf gespielt. Und dann dachte ich halt, okay, das ist halt so eine Demo-Version, da wird halt mal ein spannender Bosskampf gezeigt. Mehr haben sie vielleicht noch nicht animiert. Man kriegt ja meistens immer nur so eine Vertical Slice zu sehen, wenn man so Spielepräsentationen erhält. Und erst ein Jahr später, glaube ich, ist mir klar geworden, dass das Spiel nur aus Bosskämpfen besteht. Mhm. Hat dann für so ein bisschen Unmut gesorgt. Und jetzt in der finalen Version, auf der letzten Gamescom, konnten wir das dann zum ersten Mal spielen, sind auch so klassische Plattform-Level dazugekommen, wo man von links nach rechts läuft bis zum Ende des Levels und Hindernissen und Gegnern ausweichen muss. Sind aber deutlich weniger als die Bosskämpfe. Also im Kern ist das Spiel eine Ansammlung von Bosskämpfen. Und diese Zwischenlevel sind eigentlich eher so ein Bonus-Stage, habe ich so fast das Gefühl.
Genau, wobei man aber vielleicht sagen sollte, dass diese Plattform-Level eher was von Contra haben als von einem Super Mario Brothers. Also wer jetzt denkt so, ach, ich laufe dann halt als Cuphead oder Mugman durch die Gegend und spring auf den Köpfen der Gegner und das ist alles so ein bisschen entspannter, weit gefehlt. Also sind halt Run-and-Gun-Level, wo einfach sofort die Hölle ausbricht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich auch immer gedacht, so bevor das Spiel rauskam, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn da mehr als nur Bosskämpfe wären. Mittlerweile hat sich meine Meinung ein bisschen geändert. Also ich mag die Bosskämpfe viel lieber als die Run-and-Gun-Passagen.
Ja, so geht's mir auch. Also im Endeffekt bereue ich es fast, dass ich das dem Spiel immer vorgeworfen habe oder mir das gewünscht habe. Bei mir geht's da wie dir, diese Gun-and-Run-Level sind zwar hübsch, also wie das ganze Spiel wirklich ein grafischer, ein wahr gewordener Traum ist. Also in diesem Grafikstil so viel wahnsinnige Animationen und es ist so viel Liebe zum Detail in diesem Spiel. Man kann sich überhaupt nicht satt sehen eigentlich an dieser Atmosphäre. Ja. Und deswegen genieße ich jeden Level auch, egal ob das jetzt ein Run-and-Gun-Level ist oder ein Boss. Ich freue mich über alles, was ich neu in diesem Spiel entdecke. Aber vom spielerischen Anspruch her und vom Spaß oder vom Frust-Belohnungselement, da kommen wir gleich nochmal dazu, haben mir die Bosskämpfe tatsächlich auch besser gefallen. Die sind jetzt nicht schlecht, die Run-and-Gun-Level, aber man merkt irgendwie, dass das nicht in der ursprünglichen Vision irgendwie drinsteckte, dass die so aufgepfropft wirken. Ganz klar.
Das stimmt.
Genau. Zusammengehalten wird es übrigens über so eine klassische Oberwelt. Da läuft man auf den Inseln rum, auch in diesem Grafikstil, spricht irgendwie Leute an, aber da gibt's nicht wirklich viel zu tun. Also mehr als eine Levelauswahl findet da eigentlich nicht statt. Da gibt's einen kleinen Shop. Da kann man dann die Münzen, die man in den Run-and-Gun-Level einsammelt, kann man dort gegen neue Waffen und Specials und sowas ausgeben. Und ansonsten gibt es dort eigentlich nur eine Übersicht, welchen Boss man schon geschafft hat und wo es zum nächsten Boss geht. Also so wirklich Spielinhalt ist da nicht.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich den Shop nicht wirklich oft besucht habe. Mhm. Natürlich ganz am Anfang, du kriegst ja praktisch die ersten drei Münzen oder vier Münzen direkt auf dem Silbertablett serviert sozusagen, damit du halt den Shop ausprobieren kannst. Und was holt man sich natürlich als alter Kontrahase? Die Schrotflinte, ne, den Spreadshot. Und Spreadshot, das ist ja auch ganz cool, man kann ja im Level halt die Waffen wechseln, man kann ja zwei ausrüsten und dann immer hin und her schalten. Und je nachdem, welche Waffe man hat, verändert sich ja auch so ein bisschen die Super-Attacke, die auch noch zur Verfügung steht, die ich immer vergesse und dann mich am Ende ärgere, dass ich noch so viel davon übrig habe. Ja, und das reicht mir eigentlich tatsächlich, wobei es noch sehr viele andere abgefahrene Waffen gibt, aber ich habe da immer so meine feste Kombination relativ am Anfang gefunden.
Ja, wobei Waffe auch fast schon so hochgegriffen ist, die schießen nämlich immer aus dem Zeigefinger. Ja. Also die machen wirklich so piu, 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 piu und tun so, als würden sie mit dem Zeigefinger eine Pistole formen und es kommen halt unterschiedliche Schüsse raus.
Klappt ja auch ganz gut.
Das klappt super, ja. Und da gibt's wirklich spannende Sachen. Also da gibt's so Diskusscheiben, die nach vorne fliegen und dann aber nicht so eine große Reichweite haben und dann auch Gegner hinter dir erwischen. Das ist vor allem für die Run-and-Gun-Level gut, wo die Feinde von überall kommen. Es gibt Homing-Missiles, die von selber treffen, also Schüsse und so weiter und so fort. Was mich da ein bisschen gestört hat, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr mit experimentiert, weil manche Bosse funktionieren halt mit bestimmten Waffen besser als andere, weil sie halt andere Ausweichmanöver haben, weil du sie vielleicht irgendwie oben treffen musst oder weil du irgendwie erst auf Plattformen musst, um die empfindliche Stelle zu treffen und so weiter. Da würde ich gern mehr experimentieren, aber diese Münzen sind halt wirklich extrem rar gesät, wenn ich das also wenn du einen Boss schaffst zum Beispiel, bekommst du keine Belohnung. Mhm. wenn du einen normalen Boss-Level schaffst, hast du einfach nur, kannst du dir auf die Schulter klopfen und hast halt einen Teil der Story geschafft, weil die Progression geht natürlich weiter und du schaltest neue Level frei und so weiter und die nächste Welt. Aber du bekommst keine Münzen, die bekommst du nur in diesen Run-and-Gun-Leveln. Und da frage ich mich, da hätte ich jetzt gern so ein bisschen einen Einblick von der Entwicklerseite gehabt, wie sie das geplant hatten. Kamen diese Schüsse erst mit den Run-and-Gun-Leveln? Gab es früher Münzen für die Bosse? Also das wirkte für mich auf ein bisschen unausgegoren, weil diese Waffen kannst du auch nur linear freischalten. Du kannst nicht von Anfang an dir Sachen kaufen, sondern du musst erst den einen Schuss kaufen und dann wird der ersetzt durch den nächsten Schuss, damit du den kaufen kannst. Das fand ich irgendwie ein bisschen umständlich unnötigerweise, weil das Spiel ist ja an sich schon schwer genug.
Also, das ist natürlich auch nur reine Spekulation, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das im ursprünglichen Spieldesign, als es noch nicht diese Run-and-Gun-Level gab, dass es halt vielleicht so war, dass du die anderen Waffen halt auch einfach nach einem bestimmten Bosskampf freigeschaltet hättest.
Hätte ich auch besser gefunden, ehrlich gesagt, ja. So als Belohnung, ja.
Aber apropos Belohnung.
Ja.
Ganz ohne ist es, also es gibt ja schon Belohnungen. Und das ist bei mir etwas, was wofür ich sehr anfällig bin. Das ist halt das Rating. Du kriegst ja am Ende eines Levels oder eines Bosskampfs, wirst du ja eingestuft. Und das ist halt so ein bisschen wie bei diesen Platinum-Spielen. Da gibt's halt von S bis, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, mal auch C. C ist relativ häufig.
Also C, B, A und dann S oder so.
Genau, man wird eingestuft, je nachdem, wie schnell du bist. Wie oft du deine Super-Attacke tatsächlich eingesetzt hast, wie oft du pariert hast und wie viel Schaden du genommen hast. Also so typische Kategorien halt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin dafür sowas richtig anfällig. So unter A geht bei mir nichts. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie Stunden an einem Boss gesessen habe und ich habe ihn dann endlich geschafft und es war nur B, muss ich ihn leider nochmal machen.
Aber das, ja, ich weiß, was du meinst, hat mich bei dem Spiel jetzt überhaupt nicht getriggert, weil ich so das Gefühl hatte, meine Fresse, bin ich froh, dass ich diesen Boss jetzt überhaupt geschafft habe. Ich will jetzt wissen, wie der nächste aussieht, da wollte ich den jetzt nicht nochmal machen. Aber ich weiß, was du meinst, man muss sich halt diese Belohnung generell bei diesem Spiel auch selber ziehen durch die Befriedigung, dass man es überhaupt geschafft hat. Das Spiel ist nicht nur auf dem Papier irgendwie schwer, es ist extrem fordernd. Es ist nie unfair, finde ich. Also das ist ja immer wichtig, immer bei schweren Spielen. Oder wenn man sagt, dieses Spiel ist schwer oder hart, ist es ja immer schwierig zu sagen. Weil wenn dir das Spiel absichtlich irgendwelche unfairen Sachen in den Weg wirft, dann ärgert man sich halt extrem. Und so geht eher in die Richtung Super Meat Boy, dass man meistens auch merkt oder daraus lernt, warum man jetzt gerade gestorben ist. Also man lernt die Phasen des Bosses. Und je nachdem, wie weit du bei den Bossen kommst, kommen halt neue Phasen. Und am Anfang denkst du immer, what the fuck? Wie soll das denn gehen? Und dann probierst du es halt 10, 20 Mal und beim 22. Mal schaffst du diese Phase, dann kommt die nächste Phase. Und natürlich sind die im ersten Moment erstmal, wirken sie sehr unfair, aber ich finde, man kann sich halt extrem gut darauf einstellen und mit genügend Geduld und genügend Muße kriegt man die eigentlich auch ganz gut hin, ehrlich gesagt. Also das ist halt immer schwierig zu sagen, was ist schwer und was ist einfach nur fordernd.
Also in den Boss-Leveln würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Wenn du da stirbst, ist es meistens deine eigene Schuld. Oder es kommt halt eine neue Phase, die du noch nicht kennst. Ist natürlich ein bisschen Try and Error. Bei den normalen Leveln, bei den Run-and-Gun-Passagen, finde ich das schon etwas frustrierender, weil du da halt einfach mit so vielen Gegnern zugeklatscht wirst, die halt einfach auch nicht nur von vorne kommen. Die kommen auch von hinten und von oben und meistens auch alles gleichzeitig, dass das eher schon so ein bisschen so, okay, ich versuche jetzt, entweder sagst du, halte ich den Schussknopf gedrückt und meistens ist es der Spreadshot und du hast das Beste, oder du bewegst dich halt echt so ganz langsam Schritt für Schritt vor, weil du da halt auch einfach nur schwer gegen ankommst. Und da, finde ich, geht dann so ein bisschen einfach so dieser klassische Spielfluss verloren, den halt auch so ein Contra so ausgemacht hast. Da bist du halt die ganze Zeit nach vorne gestürmt.
Und das geht hier nicht.
Das geht halt sehr schwer. Also wenn du die Level natürlich ein bisschen besser kennst und zum 200. Mal läufst, weil du halt so dumm bist wie ich und halt dann trotzdem dein A-Rating haben willst am Ende, dann geht das ein bisschen besser. Aber ich habe halt einfach so ein bisschen das Gefühl, dass da das Fingerspitzengefühl fehlte, was die Balance betrifft. Weil das halt einfach schon das erste Run-and-Gun-Level, das du halt hast, das kannst du ja auch, glaube ich, vor dem ersten Boss machen. Glaube ich. Bist halt reingeworfen. Und ich dachte so, ja gut, du hast das Tutorial gemacht. Wie schlimm kann das erste Level schon werden? Und dann rennst die ersten 5 Meter und dann kommen halt einfach nonstop aus allen Richtungen Gegner. Und ich war erstmal panisch am Schreien und hatte sofort überall Angstschweiß am Körper. Und das war dann so, okay, hier wird also nicht lange rumgeschnackselt. Es geht sofort in die Vollen.
Ja. Aber man kann die ähnlich auswendig lernen wie die Bosse auch. Man muss es auch eigentlich. Es ist ein bisschen verwirrender und schwerer auswendig zu lernen, finde ich, weil, wie du schon gesagt hast, die kommen halt von oben, von unten, von links. Dann ist da noch eine Giftpflanze, die irgendwie, wo du die Bewegungsphase auswendig lernen musst. Dann gibt's irgendwelche Abgründe, die dich halt noch stören. Das ist bei den Bossen ein bisschen übersichtlicher, weil die halt alle auf einem Screen stattfinden. Also Bosse sind auf einem Screen, klar, es gibt auch diese Flugzeuglevel, wo du fliegst, aber das ist ja trotzdem ein Screen. Da bewegt sich halt nur Parallax-Scrolling im Hintergrund. Und da habe ich das Gefühl, die lassen sich einfacher lernen und einfacher studieren und du kannst dich halt auch auf eine Sache konzentrieren. Also ich finde, da punktet das Spiel wirklich auch deutlich mehr. Die Run-and-Gun-Level haben wir jetzt ja schon gesagt, die sind nicht so gelungen wie der Rest vom Spiel. Die Bosse kommen in 2 Schwierigkeitsstufen. Also du kannst die auch am Anfang erstmal auf easy stellen und schaffen. Bringt dir aber so gesehen nichts, weil nur der Normalmodus, der normale, schwere Modus, also es gibt leicht und normal, nur der gibt dir quasi dieses Ergebnis, dass du weiterkommst und dass du deinen Auftrag erfüllst. Weil die Story ist so, dass du am Anfang von einem Teufel Blablabla, ja, ist bei dem Spiel völlig egal, aber der schickt quasi die 2 Cupheads los, diese Bosse zu besiegen als wie so Geldeintreiber und deren Seelen quasi zurückzuholen, um ihre eigene Schuld zu begleichen. Das ist quasi so die Prämisse und dann ziehst du los gegen diese Feinde, die wirklich kunterbunt, also mal kämpfst du gegen eine, was weiß ich, wild gewordene Sonnenblume, dann gibt's ein Wesen, was sich in Sternzeichen verwandeln kann und dann quasi als Schütze gegen dich Pfeile schießt und da sind völlig skurrile, groteske Kreaturen dabei, die wirklich auch sehr viel Spaß machen. Und dieser einfache Schwierigkeitsgrad soll, glaube ich, so dazu dienen, dass man halt wenigstens das Gefühl hat, das wäre einfach. Aber da fehlt auch immer die letzte Phase. Also du kannst dich gar nicht auf diesen schweren Boss so richtig einstellen. Deswegen habe ich meistens immer gleich in dem normalen, schweren Modus gespielt, weil ich das Gefühl hatte, dieser Einfach-Modus, der ist nur irgendwie fake. Der bringt mir eh nichts.
Das habe ich auch gemacht. Also ich habe nie den einfachen Modus genommen. Vielleicht auch als Dark Souls geschändeter.
Aber es bringt einem ja auch nicht wirklich was. Ja. Also es ist ja wirklich nur ein Training-Modus quasi, der dich nicht mal voll trainiert. Also.
Hast du Lieblingsbosse?
Also ich habe so einen Moment, wo ich habe mit meinem Sohn eine Weile zusammengespielt. Man kann das Spiel alleine oder zu zweit spielen, müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und das war einfach der lustigste Moment. Wir haben diesen Boss besiegt. Und dann hat er sich in einen Grabstein verwandelt und wir haben beide das Gamepad so hingelegt und so die Hände nach oben gerissen. Wir so, yes, wir haben es geschafft. Und in dem Moment macht dieser Grabstein die Augen auf und bam, zermatscht uns einfach, weil das war einfach nur die letzte Phase von dem Boss, die wir noch nicht gesehen hatten. Und das wird mir, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben. Das war einfach super lustig, wo das Spiel so richtig gesagt hat, ja, denkst du, von wegen, hier geht's jetzt gerade nochmal weiter. Und dann haben wir echt nochmal 20, 30 Minuten gebraucht, um halt nochmal überhaupt dann diese letzte Phase zu schaffen. Das war sehr lustig. Also das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe das Spiel gehasst, aber auch sehr geliebt dafür.
Ja, ich habe mein Lieblingsboss ist, glaube ich, sind diese 2 Frösche. Ich weiß nicht, ob du die schon hattest, die in der letzten Phase sich in eine Slot-Machine verwandeln.
Oh ja, oh ja.
Aber ganz am Anfang, du hast ja am Anfang immer so eine Off-Stimme, die sagt so ready oder fight. Kommt dann so als Startschuss. Und die machen, und die der Boss, oder die beiden Bosse in dem Fall, die sind zu zweit gleichzeitig auf dem Bildschirm, machen halt die Anfangsanimation von Ryo und Ken aus Street Fighter 3.
Stimmt.
Und das war dann so für mich so, okay, ich liebe dieses Spiel.
Es ist echt einfach wunderbar. Also die haben so viele schöne Ideen auch für die Bosse und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Das Einzige, was man dem Spiel eigentlich oder den Entwicklern vorwerfen kann, sie machen so ein schönes Spiel und es war ja auch große Diskussion um das Spiel herum, aber wahrscheinlich 80% der Menschen, die dieses Spiel kaufen oder eben auch nicht kaufen, weil es zu schwer ist, werden einen Großteil dieser Animationen, in die hunderte von Stunden gesteckt haben, nie sehen. Wie siehst du das denn? Du bist ja auch großer Dark Souls-Verfechter, da ist es ja im Prinzip die gleiche Diskussion, dass Leute abgeschreckt werden durch diesen Schwierigkeitsgrad, dass auch wenn Leute sagen, ich will das eigentlich sehen und ich will es schaffen, aber es ist mir zu schwer, ich habe nicht die Geduld für, ist doch eigentlich auch schade aus Designersicht, dass diese Bosse, die in dem auf der letzten Insel stattfinden, wahrscheinlich nur von einem Bruchteil aller Leute gesehen werden, die eigentlich voll Bock drauf hätten.
Ja, das mag sein. Andererseits, also ich persönlich mag schwere Spiele. Ich glaube nicht, dass das unbedingt was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat, vielleicht zu einem gewissen Teil. Andererseits hast du halt auch mittlerweile super viele Spiele, die dann 40, 50, 60 Stunden gehen. Und da würde ich halt auch sagen, dass dann auch einfach ein Bruchteil der Leute nur das Spiel tatsächlich durchspielt, weil sie die Zeit dafür investieren. Bei Cuphead ist es halt einfach ein anderer Grund. Das ist halt vielleicht auch im Endeffekt Zeit oder Geduld vielmehr. Auch wenn das Spiel wahrscheinlich, wenn man richtig fähig ist, was ich nicht bin, vielleicht in einer Handvoll Stunden runterspielen kannst. Ich glaube, dass die Leute, es gibt ja Möglichkeiten, sich trotzdem auch die späteren Level anzuschauen. Dann muss man halt vielleicht einfach ausweichen zu YouTube oder Twitch oder sonst was. Ich sehe das nicht so als Problem. Ich finde es schön, dass es anspruchsvolle Spiele gibt. Dafür gibt es auch Menschen, die darauf Bock haben. Und das ist, glaube ich, einfach dann eine Geschmacksfrage. Und das ist von vornherein. Also wenn halt gesagt wird, ey, hier, guck mal, Cuphead sieht geil aus, aber Vorsicht ist schwer. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Job, das den Leuten zu vermitteln. Dann finde ich das vollkommen okay, weil die Leute dann auch im Idealfall wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn das halt einfach so eine Mogelpackung ist, ne? Dann sagst du, ach ja, mein Gott, das ist halt einfach, wenn das angeworben wird, so als Spiel, ja, das kann man im Vorbeigehen spielen und dann ist es halt aber einfach hart brutal, dann hätte ich da, glaube ich, ein größeres Problem mit.
Ja, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man als Entwickler sagt, ich habe halt Bock darauf, ein schweres Spiel zu machen. Und es wird ja auch dadurch erst richtig gut, finde ich. Also dieses, klar, es ist hübsch, aber wenn das jetzt so den Schwierigkeitsgrad von Mario Odyssey hätte und jeder, also nicht jeder, sondern man würde einfach generell dieses Spiel nach einer Stunde weglegen, weil man alles gesehen hat, wäre auch schade. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Entwicklung heraus, dass die sich gesagt haben, okay, wir haben so einen aufwendigen Kreativprozess, um diese Bosse zu animieren, ist eigentlich die logische Konsequenz, wenn wir wollen, dass die Leute entsprechend auch sich nicht beschweren, dass das Spiel nach einer Stunde rum ist. Also die Community hättest du ja sonst auch. Wenn die Leute sagen, ihr habt nur irgendwie 12 Level oder so, dann machen wir es ein bisschen schwerer. Dann machen wir es richtig knackig anspruchsvoll, weil man dann halt auch pro Boss eine halbe bis dreiviertel Stunde braucht, um das zu schaffen. Und wenn wir jetzt irgendwie so und so viele Bosse haben, dann ist das halt eine gute, angenehme Spielzeit. Also die Überlegung steckt da bestimmt dahinter. Ja. Andererseits ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, ich mache ein anspruchsvolles Spiel. Trotzdem würde ich halt sagen, klar, es gibt jetzt heutzutage so Möglichkeiten, einfach bei YouTube zu gucken und diese Bosse anschauen, aber es ist ja nicht das Gleiche.
Nee, natürlich.
Also es ist ja schon was anderes, wenn du da selber an diese Stelle kommst. Und ich verstehe aber trotzdem nicht, warum sie sich so weigern, da einfach zu sagen, dann machen wir halt einen Easy-Modus mit rein, dann wird's halt einfacher, aber das ist halt nicht der Normalmodus. Also sie haben ja diesen Easy-Modus schon teilweise angedeutet. Was spräche dann dagegen, zu diesen ganzen Bossen hinzugehen? Zumindest sie anschauen zu können. Ja? Also, dass man halt einfach alle Inseln frei hat. Du gehst hin, hast halt diesen Easy-Modus, kannst die quasi anschauen und anspielen, aber du schaltest den Boss halt nicht frei, wenn du ihn nicht im normalen Modus schaffst. Also, das hätte mir zum Beispiel schon völlig genügt. Dann wäre der Schwierigkeitsgrad genau der gleiche, aber ich könnte zumindest einfach mal überall hingehen, quasi diesen Trainingsmodus machen und zumindest mal diese Animationen bewundern. Das wäre für mich eigentlich der ideale Zwischenweg gewesen, aber ich hätte halt das Spiel nicht geschafft. Setzen ja noch einen drauf. Also es ist ja nicht nur so, dass man alle Bosse schaffen muss, sondern wenn man das richtige, richtige, richtige Ende sehen will, muss man auch noch mal danach einen Megamix-Modus spielen, wo dann noch mal irgendwie alle Bosse kommen in der Version, um dann das echte, richtige Ende zu sehen. Und das, finde ich, ist dann einfach nur noch so ein Stinkefinger.
Ja, das stimmt schon.
Also wenn man alle schweren Bosse auf normal schafft, sieht man nicht das richtige Ende. Und das, finde ich, ist einfach völlig übertrieben. Das ist wirklich Quatsch.
Aber was ich fragen wollte, hättest du denn, selbst wenn du Zugriff auf sämtlichen Welten gehabt hättest und dir alles anschauen könntest, hättest du dann trotzdem noch so dieses sehr euphorische Gefühl, wenn du tatsächlich einen Boss oder eine Welt geschafft hättest?
Ich glaube schon, weil es ja wirklich man schwitzt und fiebert ja mit. Und wie oft stirbt man in der letzten Sequenz? Man bekommt ja dann auch noch unter die Nase gerieben. Da ist dann so eine Fortschrittsanzeige, wo du dann dein Cuphead siehst, wie weit du am Ende bist. Und du weißt dann, du bist in der letzten Phase und du weißt, da fehlen noch 2, 3 Pixel, noch 1, 2 Schüsse hätte ich gebraucht, noch eine Spezialattacke und ich hätte diesen Scheißboss endlich geschafft. Und dieses Gefühl nimmt dir ja nichts weg. Mhm. So, also wenn du dann diesen Easy-Modus hättest, wo du halt einfach nicht alle Phasen hast. Also das hättest du ja trotzdem.
Es ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du in einer Welt bist, schon relativ, also es ist nicht wie zum Beispiel bei Super Mario World, du hast eine feste Bahn, in der du entlangläufst und du hast als nächstes, okay, ich muss als nächstes dieses Level bestreiten oder dann wartet diese Herausforderung auf mich. Du kannst ja schon dich in dieser Oberwelt relativ frei bewegen und dir das auch so ein bisschen zurechtbiegen, wie du welche Herausforderung angehst. Du musst ja nicht am Anfang dieses Run-and-Gun-Level machen oder ganz am Anfang den Boss auf dem Bauernhof machen. Du hast ja mehrere Möglichkeiten, dir die Reihenfolge zurechtzulegen. Und dann, wenn du halt irgendwo festhängst, kannst du ja trotzdem noch mal woanders dich probieren und dann noch mal später zurückkehren. Also es ist halt nur auf diese eine Welt beschränkt.
Ja, und deswegen verstehe ich es einfach nicht, warum dann die anderen so weggesperrt sind. Weil, wie gesagt, auf der Welt, auf der ersten ist es ja auch schon fast so. Ja. Naja. Lass uns noch mal kurz über den Zwei-Spieler-Modus reden. Ich dachte dann, okay, dann, wenn man alleine spielt, hast du 3 Hitpoints. Du kannst dann noch im Shop einen extra Hitpoint kaufen, dann werden deine Schüsse schwächer. Aber du kannst einen Treffer mehr aushalten. Und du hast keinerlei Möglichkeit, im Spiel in einem Bosskampf dich zu heilen. Also es gibt keine Health Packs oder sowas in der Art. Keine Bonus, keine One-Ups. Du musst es wirklich in einem Zug schaffen. Und boah, war ich stolz. Ich habe gestern noch mal in Vorbereitung noch mal gespielt und ich habe dieses Achievement geknackt, einen Level zu schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Das war so ein geiles Gefühl in dem einen Run-Gun-Level. Mhm. Super. Das, also sowas, dafür liebe ich dieses Spiel, dass das dann auch möglich ist, halt dann wirklich so das Gefühl zu haben, Gott, bin ich geil. Ja, ich bin so gut, weil wenn du halt irgendwann den Level auswendig kannst, dann funktioniert es auch. Und diese Bosse, dann denkt man ja, okay, wenn man zu zweit ist, hat man nämlich die Möglichkeit, sich wiederzubeleben. Das hast du alleine nicht. Wenn du alleine 3 oder 4 Mal getroffen wirst, bist du K.O. und du musst von vorne anfangen. Es gibt auch keine Checkpoints zwischendrin, nichts. Zu zweit hast du die Möglichkeit, da schwebt dann so ein Geist hoch, wenn einer stirbt, und dann kannst du als Mitspieler auf den Geist draufhüpfen und musst dann in dem Moment so eine Parry machen. Also Verteidigungsschlag ist es eigentlich nicht wirklich. Sie nennen das Parry, auf Deutsch wäre das ja quasi Verteidigungsschlag. Aber ich bin parieren. Nicht so ganz sicher. Ja, aber pariert, du kannst diesen Parierschlag ja nicht überall machen. Das ist ja so komisch bei diesem Parierschlag.
Ja, genau. Es gibt halt nur bestimmte, Objekte oder Angriffe von Gegnern, die dann so pinkfarben sind. Und die kannst du dann parieren, in Anführungsstrichen, was bei einigen Bossmechaniken zum Einsatz kommt und du halt auch in den Run-and-Gun-Level brauchst oder generell in den Level brauchst, um halt dein Rating ein bisschen zu pushen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich richtig schlecht drin.
Ich auch.
Mein Timing ist so vermurkst anscheinend, dass ich das oftmals einfach nicht hinbekomme.
Bei diesem Parry-Schlag musst du genau timen. Also da kommen dann 3 Schüsse und der zweite ist dann irgendwie rosa und markiert dir, hier kannst du parieren. Und dann schleudert sich deine Figur, macht so ein Salto und wenn du im richtigen Moment dann den Parierknopf drückst, dann zerstört er quasi diesen Schuss und katapultiert dich nochmal so ein bisschen hoch. Den braucht man in den Run-Gun-Level, braucht man das vor allem, um an irgendwelche versteckten Münzen oder solche Sachen zu kommen. Aber ansonsten ist der ziemlich nutzlos, ehrlich gesagt, weil statt zu parieren und dieses Timing zu versemmeln, weichst du dem Schuss halt einfach aus. Er lädt dir deine Special-Energie ein bisschen auf. Also wenn man eben dieses gute Rating haben will, dann braucht man ihn. Und bei Bossen kann der ganz hilfreich sein, um die Spezialattacken schneller aufzuladen. Entscheidend ist der aber wirklich für den Zwei-Spieler-Modus, weil dann kannst du den Geist wiederbeleben. Und das funktioniert auch ganz gut. Also natürlich hast du dadurch mehr Leben. Wenn du zu zweit spielst, bist du nicht Game Over, wenn du getroffen wirst. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das Gefühl, so richtig einfacher wird es im Zwei-Spieler-Modus nicht, eher im Gegenteil.
Ja, ich habe auch das Gefühl, was jetzt nicht natürlich daran liegt, dass der Boss oder so mehr aushält, weil das tut er wahrscheinlich, ich bin mir da nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber ich habe halt so das Gefühl, dass das schon dem so ist. es ist halt einfach chaotischer, habe ich den Eindruck. Du teilst dir halt einfach den Bildschirm mit einer weiteren Figur, die da auch rumrennt und schießt und macht und handwerkt. Und dann hast du halt den Typen oder die Person halt einfach neben dir sitzen und dann schreibt man sich auch irgendwann an. Weil dann gibt es halt auch Bosse, wo du, wenn sie angreifen oder Schüsse auf dich abgeben, wenn du die kaputt machst, dann passiert da noch was, die explodieren und dann kommen noch mehr Projektile raus und dann wirst du natürlich getroffen und dein Mitspieler nicht und dann bist du natürlich tot und der schafft es nicht, dich wieder zurückzuholen und zu reviven und dann ist halt auch einfach sehr schnell sehr viel, sind sehr schnell Freundschaften zerbrochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiel's lieber alleine. Mhm. Dann kann ich mir die Schuld geben, wenn ich versage. Das ist natürlich, wenn ich im Koop spiele, natürlich auch dann immer der Partner schuld.
Natürlich.
Aber ich bin da eher, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so chaotisch ist.
Ich würde es zweiteilen, die Antwort. Also ich habe mit meinem Sohn, wie gesagt, sehr viel gespielt und die Run-and-Gun-Level funktionieren super zu zweit, weil man da auch ein bisschen mehr Luft hat und Zeit hat, sich wiederzubeleben. Also es gibt da auch ruhigere Phasen, wenn du dann eben diese Gegner, gerade die aktuell um dich rumschwirren, irgendwie erledigt hast und einer fällt irgendwie, keine Ahnung, die Grube runter oder so, da kann man sich relativ gut heilen, habe ich so das Gefühl. Und dort greift auch so eine Mechanik, die ich bis heute nicht verstanden habe, dass man selber sich wieder spawnen kann und wieder zurückkommen kann. Ich habe mal versucht, darauf zu achten. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie viel Special-Energie du gesammelt hast oder so. Manchmal kann man irgendwie Start drücken und dann kommt man wieder dazu und manchmal nicht. Und wir haben nicht so richtig rausgefunden. Es gibt sicherlich eine Mechanik dahinter. Vielleicht, wenn du eine volle Super-Energieleiste hast, kannst du wiederkommen. Keine Ahnung. Aber in den Run-and-Gun-Level hat das ganz gut funktioniert. Die kann man sehr gut zu zweit spielen, fast besser als alleine, weil man da eben nach vorne läuft und eben nicht so sich selber im Weg steht, so wie beim Boss. Und beim Boss gebe ich dir völlig recht, da ist eh schon so viel auf dem Bildschirm und da kommen ja auch Feinde, weil dann, keine Ahnung, der Gegner sprüht irgendwelche Samen, die gehen dann, die landen dann auf dem Boden, dann wächst da eine Giftpflanze raus, wo dann irgendwelche fleischfressenden Pflanzen auf dich zu rotieren oder ein wild gewordener Maiskolben schießt irgendwelche Popkörner auf dich und dann regnet's und so weiter. Und da die Übersicht zu behalten, ist alleine schon schwer genug. Und wenn da dein Partner auch noch rumfuchtelt, es gibt Bosse, bei denen geht's, finde ich, einigermaßen gut, weil wenn die dann so in der Mitte sind, dann kann man irgendwie sagen, du gehst links, ich gehe rechts, ja, dann kann man sich so ein bisschen aufteilen und dann beackert man den von zwei Seiten und oft ist es ja auch so, dass der Boss dann irgendwelche Spezialattacken mit Richtung hat und dann halt sagt, er regnet jetzt auf dich hier rechts runter, bleib du links und dann komme ich zu dir rüber und währenddessen kannst du ihn schon mal beackern. Also wenn man sich da ein bisschen abspricht, geht es schon ganz gut, es macht schon Spaß, aber es gibt halt viele Bosse, wo ich auch sagen würde, man braucht diese Konzentration, man braucht diese Ruhe und immer wieder selber auch so entscheiden können, okay, der Run ist versemmelt, ich mache Retry oder ich stelle mich jetzt genau auf diese Ausweichmechanik ein und wenn dann ein anderer andere Pläne hat als du, dann kann das sehr irritieren. Also es hängt sehr vom Team ab, glaube ich.
Ja, das ist natürlich richtig und wichtig, dass dieser Modus ein Koop-Modus hat. Vor allen Dingen auch ein Couch-Koop-Modus. Weil das bietet sich natürlich an und es ist auch eigentlich gut umgesetzt und mit der Möglichkeit, wenn dein Kollege irgendwie draufgegangen ist, dass du ihn nochmal zurückholen kannst und er dann einen Lebenspunkt sozusagen hat, ist natürlich alles sehr cool. Und ich würde das, glaube ich, auch öfters spielen, wenn ich einfach mehr Freunde hätte vielleicht. Vielleicht ist das auch
die so. Die du nicht Problem. Mehr hast seit Cuphead.
Ja. aber wenn ich bin ja auch tatsächlich auch so, ich hasse es zu verlieren. Und wenn du dann so ein Spiel hast wie Cuphead, das halt schwer ist und du siehst auf deinen Pile of Shame und da warten noch so viele Spiele und ich halte dann immer so ganz gerne ein bisschen Progress, weil irgendwann verliere ich dann noch so ein bisschen die Geduld, wenn du halt irgendwie einen Boss zum 20. Mal versuchst, du gehst drauf und du siehst halt, wenn du gestorben bist, so an dieser Leiste, wie weit du eigentlich davon entfernt warst, den Boss zu plätten. Und das war halt dann nur noch so irgendwie möglicherweise 2-3 Schüsse und denkst dir so, dann habe ich, glaube ich, lieber meine Ruhe. Ist auch zum Seelenfrieden der anderen besser geeignet.
Ich hab Grüße an meinen Sohn, falls du das hörst. Ich habe ihm den ersten Rage-Quit seines Lebens, glaube ich, beschert mit diesem Spiel. Er hat wirklich eine halbe Stunde gespielt und er hat so geflucht und hatte den hochroten Kopf und hat das Gamepad wirklich fast in die Ecke geschleudert und hat gesagt, ich spiele dieses Spiel nie wieder. Und er war so stinksauer auf dieses Spiel. Also von daher Grenzerfahrungen und so, ja. Also das kann man bei dem Spiel wirklich gut üben. Man muss schon diesen Bock drauf haben. Also wenn man da auch, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich habe bei Trials auch schon Level gehabt, so sehr extrem Level, wo ich irgendwie 500 versuche und dann hat das Spiel mir gesagt, spiel doch mal was anderes, ja. Und ich wollte diesen Level trotzdem schaffen. Und wenn man darauf steht, wenn man Super Meat Boy irgendwie mag, weil man sagt, ich schaffe diesen verdammten Level, ja, oder bei Trials diese extremen Strecken, dann ist Cuphead genau das richtige Spiel für euch. Wenn ihr einfach nur sagt, ich stehe auf so lockere Plattformer und so weiter, ein bisschen rumhüpfen, ist es nicht, also es hat mit klassischen Plattformern nichts zu tun. Es ist halt, klar, Gun and Run, hüpfen, Plattformen, und du musst aber halt einfach Bock drauf haben, diese Challenge zu meistern, diesen Schüssen auszuweichen, dich im richtigen Moment irgendwie für die Spezialattacke zu entscheiden und das dann auch so zu zelebrieren, dass das Spiel dich halt so hart rannimmt und dass du einfach sagst, ich mache jetzt den 26., den 27., den 28. Versuch und dann schaffe ich es irgendwann. Und es dauert wirklich locker eine Stunde pro Boss, würde ich jetzt mal sagen, bis man halt einigermaßen ein Licht sieht oder dreiviertel Stunde von mir aus oder sowas, je nachdem. Aber man hängt da schon wirklich sehr viel Zeit rein, um so einen Boss zu meistern.
Ja, aber ich würde zwei Dinge anmerken. Punkt 1, die Level sind nie so lang, dass du irgendwann sagst, oh, jetzt noch mal alles von vorne.
Nee, das stimmt, das ist super.
Das sind halt meistens nur so 2-3 Minuten. Auch die Bosskämpfe gehen, wenn man den Bogen raus hat, sind die halt auch relativ schnell abgefrühstückt. Das ist halt, ne, der Weg ist das Ziel. Wenn ja, du weißt, wie es geht, ist das, also das ist nie so, wo ich sagen würde, oh, jetzt noch mal von vorne, da habe ich keinen Bock drauf. Es war immer so, ey, ich versuch's noch einmal und irgendwann hat man halt Kopfschmerzen und es ist halt mitten in der Nacht und sagst so, gut, ich muss jetzt einfach eine Pause machen.
Punkt 2. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Kampf halt nicht so lange dauert, ja, weil es gibt so Spiele, wo es ja einfach nur nerven, weil du halt irgendwie weißt, jetzt muss ich wieder 5 Minuten im Kreis rennen, um diesen blöden Attacken auszuweichen. Das ja, ist hier nicht so.
Das stimmt. Ja, das ist ein sehr guter Flow. Ist auch ein großer Pluspunkt. Der zweite Punkt ist, wie fantastisch ist bitte der Soundtrack?
Oh ja.
Und der trägt
das Spiel so dermaßen.
Ja. Ist so ein bisschen jazzig, funkig angehaucht von Christopher Madigan. Wahrscheinlich
habe ich seinen, gut vorbereitet,
seinen Namen komplett gebutschert. Ich habe auch gerade noch mal geschaut, weil ich ihn gerne auf Vinyl hätte.
Den Namen gebutschert, das passt ja gut zum Spiel. Ja, sehr gut.
Aber
der ist fantastisch, der Soundtrack, ja.
Auf Vinyl gibt es so eine Deluxe Edition, die ist halt dreistellig. Und dann muss ich dann sagen so, oh, ja, vielleicht noch nicht. Aber selbst wenn ihr mit Cuphead nichts anfangen könnt oder euch das Genre nicht taugt, hört euch den Soundtrack an. Der ist wunderbar. Ja. Den kann man einfach die ganze Zeit so runterhören. Super.
Ich sag's ja wirklich nicht oft, aber bei dem Spiel, wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich vom Schwierigkeitsgrad, schaut euch ein Let's Play an. Ja. Also ein unkommentiertes Let's Play, wo die Musik schön aufdrehen und dann mal ein paar Minütchen da reingucken, zwischen den Bossen hüpfen, das lohnt sich. Also das muss man dieses Jahr auf jeden Fall gesehen haben, auch wenn man es nicht selber spielt. Und der Soundtrack, den würde ich mir auch sofort hier irgendwie auf den Plattenteller legen, bin ich ganz bei dir. Der trifft halt diese Ära auch perfekt. Und dieses Spiel hat ja nicht nur die Animationsphasen aus der Zeitepoche, aus den 30er Jahren, sondern hat ja auch diese Störeffekte. Also diese so Texteinblendungen werden dann wie beim Stummfilm mit so Texttafeln irgendwie eingeblendet und dann gibt's so Bildkratzer, die dann so drüber sind, wie so Filmgrain nennt man das, so Störkratzer und Haare und so weiter und es rattert, man hört quasi so diesen Projektor hört man irgendwie noch im Hintergrund und komplett durchgestylt, dieses Spiel. Also es greift diese Ära perfekt auf. Und eben das macht die Musik dann entsprechend auch sehr jazzy, original eingespielt, würde ich sagen. Klingt zumindest so nach echten Musikern. Mhm. Weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall diese Atmosphäre von so einem Stummfilm. Sehr, sehr toll.
Übrigens, jetzt am Ende vielleicht noch so ein bisschen Popkultur-Kram. Hast du das Video gesehen, Cup Souls? Dark Souls im animierten Cuphead-Stil.
Saugeil. Also die zwei Spiele im Geiste, es passt super dazu. Gell?
Ja, dafür, erklär mal kurz. Für so ein Spiel, also wenn es irgendwann mal ein Dark Souls Cuphead-Crossover geben sollte, also ich würde tatsächlich meine Seele dafür einfach verwenden, das möglich zu machen.
Ja. Das war so ein Fanprojekt, oder? Oder wer hat das gemacht?
Ja, also
so wie sähe Dark Souls aus, wenn es mit Cuphead-Charakteren
gezeichnet ist? Genau, das ist der YouTube-Kanal 64Bits. Und das sieht halt, also es ist halt einfach Zuckerguss für die Augen.
Ja, verlinke ich natürlich im Blogpost, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist wirklich großartig hier. Ich wünsche mir sowieso mehr Crossover. Fände ich irgendwie total cool. Es kommen jetzt ja so Sachen wie Portal mit Bridge-Builder und solche Sachen. Also ich würde gern mehr Spiele in diesem 30er-Jahre-Stil sehen. Ich weiß, es ist mega aufwendig und jetzt hat man sich vielleicht auch ein bisschen satt gesehen nach Cuphead, aber es gibt ja auch noch viele andere Zeichenstile und Epochen, mit denen man Spiele machen kann. Es muss ja nicht immer alles aussehen wie Zelda Wind Waker, oder? Also es gibt so viele verschiedene Grafikstile und Zeichenstil-Epochen. Da kann man sich ruhig ein bisschen mal umgucken und bedienen.
Ja, an dieser Stelle Grüße gehen raus an Okami HD. Ist immer noch das beste Zelda, vielleicht nach Breath of the Wild, das es jemals für die PlayStation gab oder so. Macht das Sinn? Ich liebe Okami,
ja. Göttisch. Natürlich. Wer nicht und wer es nicht liebt, der hat es nicht gespielt, glaube ich, oder?
Ja, also die meisten.
Ja. Cuphead, wie gesagt, für PC und Xbox exklusiv, was auch cool ist, Safe Game übertragen, also ja. Es ist ein, ich habe es auf dem PC angefangen und dann eben wollten wir zu zweit spielen und dann war ich irgendwie zu faul, ein zweites Gamepad am PC, die Xbox angeworfen, wo schon zwei connected waren, ging wunderbar. Also dafür mag ich diese Play Anywhere Geschichten total gerne.
Definitiv.
Einfach direkt auf der Xbox weitergespielt. Super gutes Spiel, wie gesagt, hat mich auch sehr wütend gemacht, aber es ist immer wert. Also man schafft es dann auch immer, wenn man halt nicht aufgibt. Und es ist aber ein Spiel, was ich nicht sehr lange am Stück spielen kann. Also nach einem Boss brauche ich dann auch immer eine Pause. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war heilfroh, dass ich das nicht irgendwie für ein Magazin in 3 Tagen testen musste, weil da wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Ja. Wenn man dann weitermachen muss, ist es irgendwie doof. Aber wenn man so sich die Zeit nehmen kann und alle paar Tage dann mal so einen Boss probiert, dann ist es wunderbar.
Ja, Cuphead ist halt so wie 80%ige Zartbitterschokolade, isst man nie am Stück die Tafel.
Hast du mal 99%ige Schokolade probiert? Nee. Das ist unfassbar. Ich habe die mal gekauft, weil ich dachte, ich mag doch zartbitter. Dann habe ich dieses Stückchen da abgebrochen. Die gibt's auch nur in 50 Gramm Tafeln. Die sind dann so mega dünn. Und dann halt so ein ordentliches Stück abgebrochen. Oh, ich dachte, ich sterbe.
Ja.
Ich dachte, ich sterbe vor Trockenheit. Mhm. Ey, das ist mir im Mund zu Staub zerfallen. Da ist wirklich, glaube ich, nur ein Tropfen Öl drin. Der Rest ist halt einfach Kakaopulver, aber halt ungesüßtes Kakaopulver. Das war furchtbar.
Muss man
furchtbar.
Dann noch
die Zunge zergehen nur noch lassen. Boah, ja, aber da zergeht ja nichts. Da ist ja keine Milch und kein Öl und kein Fett drin. Und dann habe ich, die hing hier jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr im Kühlschrank und jeder Gast, der kam, ich so, ich habe hier leckere Schokolade, musst du mal probieren. Seitdem habe ich auch keine Freunde mehr.
Ich würde sie trotzdem probieren. Zumindest einmal.
Ja, du bist so lieb zu mir. Wir haben ja den Vorteil, wir können die dann so unauffällig im Bad verschwinden lassen, wenn es nicht schmeckt. Weißt du? Gut, wir schweifen ab. Geht raus, spielt Cuphead, regt euch nicht allzu sehr auf und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, lieber Kuro.
Klar, jederzeit.
Liebe Grüße nach München.
Grüße zurück.
Und wir hören uns morgen wieder. Mach's gut. Tschüss, Kuro.
Ciao.
Das war die Folge zu Cuphead. Da sind wir jetzt wieder. Der Manu ist natürlich immer noch dabei. Den Micha, den ich jetzt ganz vergessen habe vorzustellen, der ist jetzt auch dabei. War eigentlich schon immer dabei. Er hat bisher noch nichts gesagt, hat sich einfach höflich zurückgehalten. Genau, wir reden so ein bisschen jetzt über die Themen, die sonst noch in der Woche waren. Und der Montag fing sportlich an. Neues vom Sport. Und zwar habe ich es jetzt endlich mal geschafft, über NBA 2K18 zu reden. Mit dem guten Tommy von Tommy Hawk, ein ganz großer Basketball- beziehungsweise sogar US-Sport-Experte, der natürlich auch keins von diesen Spielen auslässt. Das Spiel erschien, glaube ich, schon im August oder September. Ich habe da wirklich ein bisschen gebraucht, aber ich bin auch ganz ehrlich nicht so wirklich warm geworden mit diesem Spiel. Ich habe schon die enorm hohe Qualität gesehen, die so ein NBA 2K da wirklich auf die Konsole zaubert. Also mit wohl, wenn nicht sogar das beste Sportspiel in diesem Jahr, was die Qualität angeht. Aber leider, wie wir es dann auch so ein bisschen genannt haben, Abzüge in der B-Note. denn auch, tatsächlich war es so, dass dem Tommy, der durchaus ja schon eher empfänglich ist für diese ganze US-Kultur und Hip-Hop-Kultur und sowas, dass selbst der fand, dass die Story irgendwie blöd war und dass ihm das irgendwie auf die Nerven ging. Und eine der großen Neuerungen war, dass es jetzt halt so ein Open-World-Missions-Hub gibt, also sprich im Karrieremodus hast du halt nicht mehr ein Menü, in dem du dann irgendwie deine Sachen änderst, sondern du läufst halt so ein bisschen wie kann man das vergleichen, so GTA Online-mäßig rum oder wie du das halt in Destiny zum Beispiel kennst, dass du halt immer in so einen Missions-Hub rumgehst und ist halt da der eine Händler und da ist der andere Händler und du läufst halt dann zwischen den einzelnen Händlern rum und wenn du halt eine neue Baseball-Cap brauchst, dann musst du halt erstmal aus deinem Apartment raus.
Wie unnötig.
Ladezeit. Genau, dann läufst du irgendwie am Barbershop, am Footlooker und am was weiß ich was vorbei und dann gehst du halt in den, wie der Laden auch immer heißt, Snipes oder keine Ahnung was, weil es ja alles gebrandet und offiziell lizenziert. Mhm. Und kaufst du dann dort deine neue Baseball-Cap und dann probierst du sie aus und dann musst du, wenn du wieder weiterspielen willst, wieder zurück durch die Stadt latschen und also das klingt irgendwie gut, aber war dann halt einfach so, wie so viele Sachen in Spielen, die im ersten Moment gut klingen und dann im zweiten Moment auf Dauer, wenn man sie dann zu lange machen muss, dann doch nerven und ganz viele Aktionen.
Aber man kann schon noch Basketball spielen, oder?
Ja, kann man auch, er ist auch weiterhin ein großer Fan dieses ganzen Manager-Modus, also oder Franchise-Modus oder wie der da genau heißt, wo man halt wirklich alles managen kann. Also selbst da gibt's eine kleine Story, wo du halt dann so dieser Manager von dem ganzen Team bist. Du kannst dann halt Nachwuchsspieler scouten und einkaufen, kannst dein Team zusammenstellen, kannst das Training managen und dann am Ende, wenn du magst, auch selber spielen oder du kannst es dann simulieren lassen. Und der ist wohl immer noch irgendwie absolut hervorragend, aber der Karrieremodus, der ja immer groß beworben wird, auch mit Regisseur XY ist da dabei oder den haben wir da verpflichtet für, den kann man sich dann, glaube ich, zumindest aus seiner Sicht schenken und mich hat er jetzt auch nicht irgendwie wirklich vom Hocker gerissen, aber tatsächlich spielerisch immer noch über jeden Zweifel haben, also immer noch ein sensationell gutes Spiel, aber halt leider auch durch Microtransactions verseucht, das muss man leider auch dazu sagen.
Da schenkt sich 2K auch nichts im Vergleich zu EA, was die Sportspiele angeht, genau.
Nee, und dann ging es etwas brettspieliger zu am Dienstag.
Nee, gar nicht. Ich bin nach Warschau, bin ich gereist. Folge 2079, da bist du, glaube ich, in der Zeile verrutscht gerade. Da war ich in Warschau und habe mir eine Studiotour geben lassen und habe ein Preview gespielt zu Phantom Doctrine. Das ist ein Spiel, was nächstes Jahr rauskommen soll. Und ist eine, wenn man es in einem Satz sagen will, XCOM im Kalten Krieg. Also ein Rundenstrategiespiel mit Agenten aus KGB und CIA-Background. Spielt 1983 vor diesem Background des Kalten Kriegs. Ist ein polnisches Studio, das heißt, da waren auch sehr viele Mitarbeiter, die halt diesen Kalten Krieg auch selber noch, diese Ära noch erlebt haben. Und sah sehr vielversprechend aus. Also wirklich so XCOM, wenn man sowas mag, sollte man unbedingt ein Auge drauf werfen. Phantom Doctrine, die Folge ist zweigeteilt. Einerseits habe ich mit Matti von der PC Games über das Spiel gesprochen, was wir da gespielt haben. Die Demo-Version, die frühe Alpha-Version, die wir da gespielt haben, besser gesagt. Was hat uns gefallen, was hat uns weniger gut gefallen, wo sind vielleicht noch Baustellen. Insgesamt waren wir aber sehr angetan von dem Spiel, weil wir eben beide auch dieses Genre sehr, sehr mögen. Und der Vorgänger auch sehr gut war. Den hatten wir ja auch besprochen, Hard West. Die Folge ist dort auch verlinkt. Das war schon gut, es war eher so im Cowboy-Setting und das neue Setting hat mich noch viel mehr angemacht, also mit Agenten-Setting und die haben dann auch sehr auf Realismus, also du hast dann kannst Agenten irgendwie verhören und dann musst du irgendwie so Indizien zusammenpuzzeln an so einer Pinnwand zwischen den Missionen, hast auch wie bei XCOM so ein Hub, wo du dann die Agenten auf Missionen schickst und so. Sah sehr cool aus, sehr vielversprechend. Und der zweite Teil war dann ein Interview mit einem deutsch-polnischen Entwickler, auf Deutsch das Interview geführt auch, der jetzt seit 8 Jahren wieder zurück nach Warschau ist. Seine Eltern kommen daher, haben wirklich diesen Kalten Krieg da auch noch live erlebt und dann da nach Deutschland gekommen. Und er ist jetzt wieder zurück zum Arbeiten dort gegangen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf dieses Spiel. Also eins der Highlights für nächstes Jahr, glaube ich, bei mir. Weiß nicht, ja, wie du auf Brettspiel kamst, aber Wolfenstein
ist bestimmt auch ein Brettspiel. Wenn da irgendein Name steht, der mir überhaupt nichts sagt und du die Folge gemacht hast, gehe ich automatisch davon aus, dass es ein Brettspiel sein muss. Das war der Hintergrund. Na gut, aber am Mittwoch weiß ich auf jeden Fall, was für ein Spiel ist, weil die Folge habe ich gemacht. Da geht es um Wolfenstein 2, The New Colossus. Habe ich mit dem Sebo Double Power Team gemacht, und zwar dem Sebo von IGN und dem Sebo McPowers, wie er bei uns im Discord heißt und aktiv ist. Ja, wir waren uns beide oder zu dritt sogar alle relativ einig, dass das wohl einer der besten Shooter des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts ist, weil es wirklich, das klingt erstmal sehr überraschend und unglaubwürdig. Das ist ein Spiel, was eine absolute Trash-Story erzählt mit irgendwie Nazis, mit Hunderobotern und Nazi-Robotern und die Nazis haben den Krieg gewonnen und besetzen jetzt die USA und haben fliegende Kampfzeppeline und Hubschrauber und so. Also das ist ja schon alles
wörtlich Nazis auf dem Mond. Also
ja. Also es ist wirklich feinster Pulp, wie man das im Englischen bezeichnet. Aber trotzdem eins der Spiele, was es wirklich schafft, ganz feine, leise Töne anzusprechen, wirklich sensible Themen auch anspricht. Wirklich, man kann das schwer nur erklären, aber es schafft es wirklich, dir innerhalb von 5 Minuten irgendwie total den Kloß in den Hals zu zaubern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das richtige Bild ist jetzt, aber man hat dann wirklich so, oh, das ist jetzt echt eine krasse Szene, ein Schlag in die Magengrube. Und danach kommt dann aber wieder irgendwie total der abgedrehte Trash und man lacht sich da irgendwie über irgendeinen Nebencharakter total kaputt. Und und dann funktioniert halt auch als Shooter noch. Also es ist irgendwie, wir haben es als modernen Oldschool-Shooter bezeichnet, weil es ist ein klassischer Shooter mit Medipacks, mit Rüstung, die sich nicht selber wieder auflädt. Das heißt, man muss halt wirklich Rüstungsteile einsammeln, man muss Medipacks einsammeln, um sein Leben wieder aufzufrischen. Man stirbt recht schnell. Das heißt, dieses klassische Run and Gun, wie es halt in modernen Shootern üblich ist, funktioniert da halt überhaupt nicht. Da stirbst du halt sofort. Es hat relativ große Levelareale. Also das heißt, es ist nicht sehr schlauchig, sondern man kann dann schon auch andere Wege finden und muss sich auch selber dann in den Stockwerken, weil manchmal sind die Levels halt über 2, 3 Stockwerke so ein bisschen zurechtfinden, wo man eigentlich hin muss. Und das klingt halt alles eher nach Oldschool-Shooter, fühlt sich aber trotzdem in Wolfenstein 2 total modern an. Vielleicht, weil es jetzt mittlerweile wieder modern ist, wenn man halt irgendwie auf so klassische Tugenden setzt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ein sensationell gutes Spiel und wirklich auch eine absolute Empfehlung für dieses Jahr. Ich wünschte, alle Shooter, die rauskommen, wären so.
Ja, das Überraschende fand ich vor allem, dass man es halt jetzt nicht unbedingt von Sequels erwarten kann, dass sie die Qualitäten des ersten Teils immer so verbessern. Manchmal übertreiben es die Sequels dann ja auch und werden irgendwie noch actionreicher oder so. Aber das, was du gesagt hast, diese Stärken, die der erste neue Wolfenstein hatte, The New Order hieß der, gell? Dass der eben jetzt auch gehalten wurde, dass sie genau die Sachen, die da gut funktioniert haben, jetzt auch im zweiten gut funktionieren und sie nicht irgendwie in eine Richtung zu stark gegangen sind oder so. Das finde ich am überraschendsten eigentlich.
Und wir haben uns natürlich auch nicht um das Hot Topic gedrückt und reden am Ende auch noch mal ganz kurz über diese ganze Zensur, Holocaust-Leugnung und ist Bethesda da zu weit gegangen oder ist es überhaupt sowas? Manche gingen ja sogar so weit und sagen, das wäre irgendwie Geschichtskletterung, was bei so einem Alternate-Reality-Spiel eh immer irgendwie ein schwieriges Thema ist, weil im Grunde ist das ja per Definition schon Geschichtsfälschung, mehr oder weniger. Das heißt, da reden wir auch nochmal drüber. Deswegen ist die Folge relativ lang geworden, mit, glaube ich, knapp über 1 Stunde. Aber trotzdem meiner Meinung nach sehr hörenswert, weil durchaus die beiden Sebos auch andere Meinungen als ich zu dem Thema haben. Gut, eine Reise, um die ich dich nicht beneidet habe, Manu, war die Reise nach Prag, nach Warschau, Entschuldigung, weil das wirklich keine sehenswerte Stadt ist, wie wir schon festgestellt haben. Aber eine Reise, um die ich mich ja sehr beneidet habe, war die Reise nach Japan für Folge 2081 am Donnerstag.
Ja, genau. Also da habe ich, das ist eine etwas sehr spezielle Folge gewesen, weil ich dort eine Reihe von Interviews reingestellt habe, und zwar zu Monster Hunter World. Da bin ich vor ein paar Wochen von Capcom nach Osaka eingeladen worden zu einem Preview-Event. Das war alles so im Rahmen eines Auftrages, der für den Webmedia-Verlag war. Und dort habe ich dann Produzenten, Creative Director und Director und Sounddesigner und so weiter getroffen. und mit denen ein Interview geführt. Und diese Originalinterviews, also inklusive Übersetzer und allen Lachern und allen zwischenmenschlichen Sachen, die dort passieren, diese gibt es ungekürzt dann in dieser Folge. Es ist ein relativ großes Ding geworden. Also alle Interviews hintereinander geschnitten sind so fast 2 Stunden. Ist also insofern auch eher so speziell für die Monster Hunter-Fans gedacht. Aber sicherlich ganz interessant, weil man dann einfach auch mal so ein bisschen die Atmosphäre schnuppern kann, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Und so Monster Hunter World, also da ist jetzt eine Beta rausgekommen und das Spiel wird ja schon relativ früh nächstes Jahr erscheinen. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, tatsächlich auch schon Ende Januar, Anfang Februar irgendwie. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt keine einzelne Preview-Folge zu machen, jetzt so ein paar Wochen vor Release, sondern dann lieber abzuwarten, bis das fertige Spiel auch raus ist und bis man es mal ausführlich spielen kann. Und dann kann ich mir auch die ganzen Spezialexperten ins Boot holen. Die zahlreichen Monster Hunter-Fans, die das auch, die halt auch die alten Folgen kennen und die auch da auch ein bisschen mehr da den Vergleich dann irgendwie ziehen können. Also kann ich auch, aber da braucht man natürlich im Gespräch ein paar Leute, die dann irgendwie dann so ein bisschen beisteuern und so weiter. Und dann werde ich da eine große, ausführliche Folge machen, weil das ziemlich viele Leute interessiert. Das ist insofern interessant, weil Monster Hunter, World ist jetzt so der erste große, eigentlich der erste große Vorstoß im Prinzip, den Capcom mit der Serie macht. Also die ist dann in Japan unfassbar erfolgreich. Da gibt's weit über, 20, 30 Titel, die dort seit, seit der PlayStation 2-Zeit existieren. Und hier im Westen so, ja, das gibt's und interessiert irgendwie keine Sau. Und jetzt mit One und Santa World haben sie richtig viel Budget in die Hand genommen und versuchen das Ganze richtig schön halt auch für den Westen tauglich zu machen. Also das heißt, fette Grafik und große Präsentation und das Ganze auch ein bisschen verständlicher zu machen, indem man viele Sachen drumherum erklärt, also nicht so viel Rätselraten hat, sondern dass dann auch Spieler reinkommen, die vielleicht das zum ersten Mal spielen und so, ohne aber dann irgendwie die ganzen Altfans zu vergraulen, die das schon seit Jahren spielen. Also es ist ein ziemlich schwieriger Balanceakt. Und da, also ich habe jetzt auch an der Reaktion der Beta auch bemerkt, dass die Reaktionen da relativ unterschiedlich sind. Also manche sind dann noch skeptisch und sagen, da muss man noch ein paar Stunden warten und viel reinspielen, weiß nicht, also Monster Hunter und das, was sehr typisch für japanische Spiele auch ist, dass die meistens erst so ab einer höheren Stundenzahl einfach losgehen. Das ist, also du spielst im Prinzip 10, 20 Stunden, bevor du erstmal so ein Feeling bekommst. Und das ist bei Monster Hunter genauso. Und deswegen hätte jetzt eine Preview außerhalb dieser Interviews wahrscheinlich nicht so viel Sinn gemacht, wenn sowieso in 4 Wochen die Review erscheint sozusagen. Und da nehmen wir uns dann ein bisschen Zeit und dann das wird was kommen.
Ja, genau. Freitag war dann die Folge 2082. Cuphead habt ihr ja gerade gehört. Mich würde jetzt noch interessieren, ich habe ja ausführlich eben darüber gesprochen, ob ihr mal reingespielt habt, was ihr zu dem Spiel sagt.
Ich finde es unglaublich geil. Mhm. Ich liebe das. Das ist richtig gut. Es ist auch wirklich schwer. Also ich fand es auch nicht einfach oder so. Ich habe auch das ganze Spiel noch nicht komplett durchgespielt. Aber allein diesen Zeichenstil finde ich total cool.
Also die Musik vor allem, ja.
Ja, also auch, und das ist alles so, es ist so, wie soll man das sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von diesen Trickfilmen aus dieser Ära, ich habe jetzt kein besonderes Fable dafür oder so, aber ich finde, ich ziehe einfach meinen Hut vor dieser Leistung, also man sieht halt einfach, dass das alles per Hand gemacht ist und das hat einfach so viel Liebe und sowas und also rein so vom persönlichen ästhetischen Empfinden finde ich diesen Zeichenstil eigentlich sogar sehr hässlich, also ich finde ihn relativ abstoßend, aber ich finde es total toll, was die geschafft haben und dass sie es so getroffen haben. Also man sitzt da und ist einfach fasziniert, wie sehr die mit diesen Handzeichnungen, mit dieser Liebe zum Detail das so zum Leben erweckt haben. Und deswegen, also von meiner persönlichen Differenz dem gegenüber, bin ich trotzdem total begeistert. Also das muss man mal hinkriegen. Also ich finde den Trickstil hässlich, finde es aber trotzdem total geil, weil das so gut gemacht ist. Und es spielt sich wirklich gut. Ich finde die Entscheidung auch geil, dass sie dort nicht nur Bosskämpfe, sondern auch mal so ein paar scrollende Sequenzen irgendwie drin haben. Ich glaube, ohne die hätte wirklich was gefehlt. Das war ja ursprünglich ganz anders geplant. Ne?
Das finden Kuro und ich ja im Rückblick jetzt, so habe ich früher auch gedacht. Und jetzt im Podcast sind wir uns beide einig, dass es das eigentlich dann doch nicht mehr gebraucht hätte, weil die Bosskämpfe viel besser sind. Also da hat sich meine Meinung wirklich tatsächlich geändert seit den Anspiel-Events auf Gamescom und Co. ich hätte die jetzt nicht mehr gebraucht unbedingt.
Na, ich schon, also ich mag die solche Sachen eigentlich sehr gern. Ich hätte auch gerne so normale, also noch mehr normale Plattformer-Sequenzen drin gehabt, aber klar, die Bosskämpfe sind natürlich das Highlight und da siehst du halt auch, wie viel Liebe da irgendwie reingeflossen ist. Und also wirklich, also da gibt's keinen Boss, der irgendwie blöd ist. Also ich habe bisher
kein Pixel, der nicht irgendwie, wo man merkt, dass der mit Liebe gesetzt wurde. Ohne Witz. Ja. Ja,
also das ist unfassbar. Na gut. Ich habe es nicht gespielt, weil zu diesem Spiel mein 2017er Motto Switch Version or get the fuck off, weil das immer öfter denke ich mir bei solchen Spielen das würde ich jetzt auf der Switch tatsächlich mir mal anschauen, aber bei anderen Spielen oder bei großen Konsolenspielen, da muss ich es jetzt nicht unbedingt dann immer spielen und deswegen habe ich es mit.
Aber Cuphead hätte ich die Angst, dass man, zack, wäre die Konsole kaputt bei Cuphead und das ist auch ein gutes Stichwort, denn Micha war in der nächsten Folge, eine LeBrunch-Folge, Folge 2083 auf der Bühne. Da gab es nämlich eine Einladung vom Zack, das ist ein Kulturzentrum, Kulturbühne.
Ja, ja.
Die machen das, kannst du vielleicht besser erklären, was die machen. Die machen
ja, also es gibt, also im Pott gibt es halt, oder generell in verschiedenen Städten gibt es halt einfach so Veranstaltungsorte für Kultur, wo Varieté-Theater oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie anderen Veranstaltungen stattfinden
können.
Das ist einfach eine Bühne für Leute, die sich kreativ tätigen. Und zack, ist dann halt so ein Ort und beziehungsweise ist eine Sendung vielmehr. Also und Kultur aus der Konsole heißt diese Sendung, die wird von ein paar Herren gemacht, die das halt in so, weiß nicht, in so ein paar Wochenabständen dann halt immer regelmäßig auf die Bühne holen. Und im Rahmen der Next Level Conference, also die hat vor ein paar Wochen stattgefunden, haben sie halt auch diese Sendung auf deren Bühne geholt wiederum. Also die hat die Konferenz gefragt, ey, habt ihr nicht Lust, das hier bei uns zu machen? Dann hätten wir auch noch ein bisschen Abendprogramm und so weiter. Und in diesem Rahmen wurde ich dann eingeladen. Und das ist im Grunde genommen eigentlich ein gemütlicher Plausch, der auf einer Bühne stattfindet. Da schauen wir uns ein paar Trailer an und reden so ein bisschen auch über Games und auch natürlich über Inside Moin und über ein paar andere Themen. Und davon gibt es dann halt einen Mitschnitt von dieser ganzen Veranstaltung, die den wir jetzt hier als Brunch für Samstag genommen haben. Mhm.
Genau, gibt sehr viel, also die erste Hälfte würde ich jetzt sagen, fast sagen, oder die ersten 20, 30 Minuten redest du über dich, Inside Moin, wie wir das alles so machen und dann redet ihr konkret über Spiele.
Also nur
so genau. Ein bisschen zu einordnen. Ist ein sehr nettes Gespräch, ja.
Genau, es ist, also ich dachte, es ist auch ganz cool, das mal so zu senden und hat sich, du aus der Konsole hat sich halt auch drüber gefreut, dass das halt nochmal woanders verwendet wird, weil die leben halt von dieser Live-Veranstaltung und die Aufzeichnung ist jetzt quasi ein Bonus für die. Und dass es dann sozusagen nochmal zweitverwertet wird bei uns, ist für die total cool. Es ist ein bisschen irritierend, vielleicht, weil man die Trailer nur hört und nicht sieht. Also das war klar, dass dieses Publikum dann da saß und dann halt natürlich auch die Bilder gesehen hat, aber wir reden halt relativ ausführlich drüber, so dass man, glaube ich, trotzdem...
Ich fand es beim Hören auch witzig, rauszuhören, bevor ihr es dann sagt, was es für ein Trailer ist. Das hat wirklich Spaß gemacht, weil bei Beyond Good and Evil zum Beispiel habe ich dann geschafft, weil da habe ich dann sofort so, das war doch dieser Affe und so. Also da hat tatsächlich Spaß gemacht und bei anderen Trailern hat man irgendwie Bilder im Kopf und denkt sich, was kommt denn jetzt? Und dann redet ihr danach drüber und das ist was völlig anderes. Also da ist mir sogar eine Idee gekommen, man könnte das sogar fast mal als so eine Art Game-Show, wir waren ja gerade erst bei den Rocket Beans beim Chat-Duell und auf der Rückfahrt habe ich die Folge gehört und habe ich gedacht, das wäre eigentlich auch ein witziges Audio-Format, dass man irgendwie sich gegenseitig Trailer vorspielt und die anderen müssen dann raten, was es ist und auch als Hörer kann man irgendwie im Discord mitraten oder irgendwie sowas. Schlummert eine Idee da drin, glaube ich.
Das war schon ganz cool, ja.
Ja, das war die Woche KW 50. Das heißt, wir nähern uns dem Ende des Jahres. Die Woche 51 gibt's noch Programm. Die Woche 52 ist die Woche nach Weihnachten und Silvester. Da ist dann schon Schicht im Schacht bei uns. Also wir machen jetzt nur noch nächste Woche. Wir werden jetzt im Anschluss auch gleich die Jahresrückblicke anfangen aufzunehmen. Das wird nämlich unser Hauptfokus sein nächste Woche, Daniel.
Genau, also ich glaube, Micha wird am Montag wahrscheinlich, wenn es geklappt hat, ein Spiel besprechen, was ihn total überrascht hat, weil er es noch gar nicht kannte bisher, oder?
Hä? Hä? Ja, also da kommt, warte mal, nächsten Montag?
Okami wäre doch so ein Ding.
Also ich habe schon nie darüber gehört, ich weiß gar nicht, was das ist.
Deswegen keines Überraschungsspiel, was völlig auf einem Handel kam und Micha noch nie was dazu gesagt hat. Und,
also ich weiß gar nicht, wovon du da redest.
Genau, dann Le Buffet noch wieder in letzter Sekunde, bevor der Monat fast schon wieder vorbei ist, doch noch der quasi Zusammenfassungspodcast, in dem wir über die ganzen Spiele, die bei PlayStation Plus und Xbox Live Gold dabei sind, das haben wir noch geplant für nächste Woche. Und dann ja die großen Jahresrückblicke, die dann wirklich nochmal Monat für Monat alle Highlights besprechen, die da drin sind. Wir haben das irgendwie überlegt, ob wir das anders machen sollen, haben uns dann aber doch entschieden, dass wir das dann so ein bisschen chronologisch machen, wie ihr es auch in den letzten Jahren gewohnt seid. Also sprich, wir werden da Q1, Q2, Q3, Q4 dann nochmal 4 ausführliche Folgen bringen und dann ist auch schon Heiligabend und damit dann in die Pause.
Aber ganz, ganz wichtig, ein kleines Weihnachtsgeschenk noch, wenn ihr jetzt noch nicht Patreon seid und uns zuhört. Wir haben uns entschlossen, die Rückblicke free zu machen für alle. Also es wird ja dann auch nächste Woche kein Sonntagsmenü geben, sondern die Folgen Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag sind die Rückblicke Q1 bis Q4 und die werden frei verfügbar sein für alle als kleines Weihnachtsgeschenk und genau.
Das müssen wir vielleicht irgendwie geiler anteasern, oder? Eigentlich müssen wir jetzt free
for all. Apropos Patreon übrigens, Manu, das ist noch ein ganz gutes Stichwort. Wir hätten uns diese ganze Erklärungsfolge und Aufregung und Diskussion in intern Moin sparen können, weil Patreon hat die Kehrtwende gemacht und hat das alles wieder zurückgezogen, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist zumindest mein letzter Stand.
Genau, die Patreons habe ich auch schon informiert per Mail und Twitter und Facebook habt ihr es vielleicht auch schon mitgekriegt. Much ado about nothing, würde der Brite sagen. War sehr viel Aufregung und Patreon. Wir haben ja gesagt in der intern Moin Zwischenfolge, dass wir davon ausgehen, dass Patreon da einfach auch aus finanziellen Gründen und aus organisatorischen Gründen das jetzt durchzieht und dann nicht mehr zurückrudern wird und vielleicht irgendwie manchen Ein-Dollar-Plätschern oder sowas entgegenkommen wird und da vielleicht sich irgendwas überlegt. Aber nein, der Shitstorm war wohl sehr, sehr groß. In Deutschland war der gar nicht so extrem. Also ich habe mich auch mit den Kollegen von The Pod, von Stay Forever, von Hooked und so unterhalten und wir waren uns alle relativ so, ja, es gab ein paar Leute, die halt irgendwie gesagt haben, finden wir nicht so gut, aber ganz, ganz viele, die überwiegende Mehrheit der Patreons hat gesagt, na gut, ob ich jetzt $5 oder $5.50 dann im Endeffekt zahle, solange mehr bei Entschuldigung, solange mehr bei euch ankommt, finden wir das gut. So war eigentlich die Stimmung in Deutschland, hatte ich so das Gefühl, bei den Podcastern und den Podcast-Projekten, die auf Patreon sind. Aber Patreon hat sehr viel Gegenwind bekommen, gerade auch von Nicht-Podcastern, die so eine Paywall haben, sondern von ganz vielen so Künstlern, Creators, die alle auf sehr $1 bis $2 Pledges basieren. Und die hat es halt extrem stark getroffen, weil da die Preissteigerung potenziell sehr viel höher ist. Und deswegen hat Patreon jetzt tatsächlich offiziell die Meldung rausgegeben, dass sie erstmal diese Änderung, die zum 18. Dezember geplant war, nicht machen werden. Also es wird nicht zurückgerollt, sondern es wird erst gar nicht ausgerollt. Diese neue Umstellung, dass die Gebühren bei den Patreons, also bei den Patrons, bei den Gebern auftaucht und nicht mehr bei uns Creatern, sollte ab 18. Dezember stattfinden. Also genau ab Montag, ab morgen, und das wird jetzt nicht passieren. Für euch Patreons heißt es, wie auch letztes Mal, ihr müsst nichts tun oder nichts ändern, es bleibt alles beim Alten. Also von daher, mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, dass Patreon schon jetzt irgendwie daran nochmal arbeiten wird, vor allem an ihrer Kommunikationsstrategie. Also sie haben angekündigt, dass wenn sie jetzt nochmal solche Änderungen planen und irgendwas wird sich da tun im nächsten Jahr, dass sie da sehr viel enger mit den Creatoren auch vorher sich abstimmen werden, weil sie wirklich sagen, da sind sie über ihre Grenze getreten und haben Dinge entschieden, die halt uns als Creator in Bezug auf euch als Patreons da einfach zu stark eingreifen. Also von daher, bin mal gespannt, was 2018 bringt, aber vorerst bleibt alles beim Alten.
Total viel Verwirrung, ne? Hat jetzt irgendwie mehr Schaden verursacht als
Ja, aber das war halt auch einfach dämlich gemacht von Patreon. Also es wäre halt einfach besser gewesen. Sie hätten da zumindest mit, sagen wir mal, einen Monat Vorlauf irgendwie das Ganze angekündigt. Und dann wäre ja auch noch Zeit gewesen, vielleicht nochmal irgendwie das Ganze fein zu tunen. Und zu sagen, ja, grundsätzlich bleiben wir bei der Entscheidung, aber wir haben das und das Problem eingesehen und deswegen ändern wir das nochmal oder sowas oder verbessern es nochmal. Aber einfach zu sagen, hey, das kommt jetzt so ab sofort und hier ist die neue Ankündigung. Und dann blieb ihnen ja aufgrund des Shitstorms, der aber tatsächlich in US Kreisen größer war, fast nichts anderes übrig, als da irgendwie zurückzurudern, weil sie wohl schon enorme Einbußen hatten. Aber irgendwie hätte man das Ganze, da muss man auch keine 15 Semester Kommunikationswissenschaften studiert haben, um herauszufinden, dass das vielleicht nicht das Beste ist, sowas von heute auf morgen anzukündigen. Aber gut, weiß nicht, was sie da geritten hat.
Für euch als Info noch, also das hat mich jetzt schon auch so ein bisschen wachgerüttelt. Wir sind aber ja parallel auch schon da dran. Also man darf sich natürlich nie auf solche Dienste ganz alleine verlassen. Also das hat man ja auch bei YouTube gesehen, als die ihr Ad-Apokalypse hatten, als die Werbeeinnahmen so eingebrochen sind und dann quasi die Hauptfinanzierungsquelle wegbricht. Wir sind auch schon parallel dran mit unserem Mastermind Stefan, was die Technik angeht, eine neue Webseite zu bauen. Das wird nächstes Jahr irgendwann hoffentlich online gehen. Und da wird es dann auch neben Patreon Zugang auch weitere Bezahlmöglichkeiten geben, weil klar, viele Leute sagen jetzt, das hat Patreon jetzt nicht so cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich denen mein Geld geben möchte. Ich würde euch gern direkter unterstützen, ohne dass da Gebühren abgehen. Und das wird dann auch möglich sein. Also da wird es dann auch Bankeinzug geben mit SEPA-Verfahren, dass es einfach ein Dauerauftrag bei euch wird. Und wir arbeiten auch an solchen Sachen wie zum Beispiel, dass man einzelne Folgen oder Folgenpakete oder so kaufen kann, dass man sagen kann, hey, ich möchte irgendwie nur Horrorfolgen kaufen, die dieses Tag haben, weil sowas wie eine Brettspielplätsch haben wir ja auch schon gerade, wurde oft gefragt. Also sowas wird möglich sein.
Ist das nicht dasselbe? Bitte? Das ist nicht dasselbe.
Horror und ja. Stimmt, die Horrorplätsch, Brettspiele und Horrorspiele. Also von daher werden wir da weiter dran arbeiten, dass wir dann eben halt auch nicht komplett abhängig sind, wenn dann Patreon mal wieder so eine Nummer zieht. Ist, glaube ich, ganz wichtig für unsere Zukunft auch. Ja. Und Unabhängigkeit.
Gut, wunderbar. Da haben wir den Teil auch noch abgeklärt, warum es im Dezember nochmal unnötig, kann man ja rückblickend sagen, Aufregung gab. Und ja, das war's. Wochenmenü KW50. Dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent, um Gottes Willen, ist ja mittlerweile schon. Dann hören wir uns mit den Patrons morgen wieder und alle anderen, die nicht Patrons sind, hören uns dann ja in den Jahresrückblicken wieder. Wir sagen tschüss und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.